Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Kaufen oder gekauft werden? Viele Großfusionen machen derzeit Schlagzeilen. Wann sind sie erfolgreich und wann zum Scheitern verurteilt? Was treibt Unternehmen zu immer mehr Größe? Ein Zeitfragen-Feature von Frank Drescher.
Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Bayer übernimmt den US-Saatguthersteller Monsanto.
Wenn schon vorher absehbar ist, dass der Personalabbau ein wesentlicher Teil der sogenannten Synergien ist, dann ist das in der heutigen Situation keine gute Nachricht.
Sagt nicht etwa ein Gewerkschafter, sondern der Aktionärsschützer Malte Dieselhorst.
Die O2-Mutter Telefonica will den Konkurrenten E-Plus kaufen.
Ich glaube, es wäre extrem schwierig geworden, beide Unternehmen allein stehen zu lassen.
Christoph Heil von der Gewerkschaft Verdi und ehemaliger Aufsichtsrat bei Telefonica O2.
Die Deutsche Bank und die Commerzbank wollen über eine mögliche Fusion verhandeln.
Teilweise kriegen wir aus der Presse die internen Verlautbarungen schneller mit, als die bei uns im Internet veröffentlicht werden.
Sagt Jürgen, der in Wahrheit anders heißt und bei einer der beiden Banken arbeitet.
Im Sommer 2018 hat der deutsche Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer seinen amerikanischen Wettbewerber Monsanto gekauft. Für 58 Milliarden US-Dollar. Es ist die größte Übernahme, die ein deutsches Unternehmen je im Ausland gewagt hat.
Department 504, Superior Court, California. County of San Francisco is now in session.
Wie gewagt, stellt sich in diesem Gerichtssaal in San Francisco heraus. Am 10. August 2018, kurz nach der Übernahme von Monsanto durch Bayer.
What amount of punitive damages, if any, do you award to Mr. Johnson? Answer, $250 million. Signed by the presiding juror, dated August 10th, 2018.
250 Millionen US-Dollar Schadenersatz spricht die Jury dem Schulhausmeister Dwayne Johnson zu, der Monsanto verklagt hatte. Nach jahrelanger Verwendung von glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmitteln war er unheilbar an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Einige Monate später reduziert die Jury die Schadenersatzsumme auf immerhin noch 78 Millionen.
Wir halten das Urteil im Fall Johnson für falsch.
Bayer-Vorstandschef Werner Baumann auf der Bilanzpressekonferenz Ende Februar.
Daher haben wir Berufung eingelegt und wir werden uns auch in allen weiteren Verfahren entschieden zur Wehr setzen. Glyphosat ist ein sicheres Produkt.
Doch inzwischen sind mehr als 11.000 ähnliche Klagen gegen Monsanto anhängig. Im März fiel ein weiteres erstinstanzliches Urteil zulasten der Firma. Bis zur letzten Instanz wird sie viel Geld und Energie brauchen.
120 Millionen Dollar soll laut Financial Times allein die Investmentbank Morgan Stanley erhalten haben für die Beratung der früheren Monsanto-Eigentümer beim Verkauf. Das 58 Milliarden Dollar Geschäft sollen laut Handelsblatt mehr als 20 Investmentbanken finanziert haben.
Warum finanzieren die solche Risiken?
Eine Vorbereitung zu einer Transaktion ist natürlich immer eine Schnappschussbetrachtung, wo man sagt, wie schätze ich das heute ein mit all dem Wissen, was ich heute weiß.
Martin Korbmacher war 20 Jahre lang Investmentbanker in leitender Funktion, unter anderem bei Dresdner Kleinwort, JP Morgan und Credit Suisse.
Zum Schluss ist die Entscheidung, als Investmentbank so eine Transaktion zu begleiten und gegebenenfalls auch zu finanzieren, natürlich erfolgt die nur dann, wenn man der Meinung ist, dass dieses für einen Merger aufgestellte oder eine Übernahme aufgestellte Modell oder der Plan des Managements funktionieren könnte oder eine hohe Wahrscheinlichkeit dazu kann. Dann entscheidet man sich, so eine Transaktion zu begleiten und gegebenenfalls auch mit zu finanzieren.
Die Kursentwicklung hat jedenfalls gezeigt, dass der Markt, dass die anderen Börsenteilnehmer diese Risiken für sehr relevant halten.
Malte Dieselhorst von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, einem Interessenverband von Kleinanlegern zur Übernahme von Monsanto durch Bayer.
Natürlich gibt es bei so einer großen Fusion auch noch andere Risiken, die vielleicht nicht so wahrgenommen werden wie diese Prozesse. Und das sind Integrationsrisiken. Das heißt, man muss ja die gesamte Unternehmensstruktur umstellen. Man muss die Kunden mitnehmen bei so einer Integration.
Die einen stecken in der Fusion mittendrin. Anderen steht sie womöglich bevor.
Soll es einen großen deutschen Banken-Champion geben oder nicht?
Der mögliche Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank beschäftigt heute deren Aufsichtsräte.
Tausende Mitarbeiter der Commerzbank strömen zur Betriebsversammlung.
Soll man diese Fusion also bleiben lassen?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Es ist die Frage der Zielsetzung, die man damit verfolgt.
Lars Schweitzer, Professor für Management und Mikroökonomie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Unter seinen Forschungsschwerpunkten Firmenfusionen und strategische Allianzen.
Volkswirtschaftlich und auf lange Sicht gerechnet sind Deutsche Bank und Commerzbank in der derzeitigen Verfassung nicht in der Lage, international an der Spitze mitzuspielen. Dafür fehlt die Marktkapitalisierung, die Refinanzierungskosten sind so hoch bei der Deutschen Bank, die sind bei der Commerzbank besser. Also von daher macht es durchaus Sinn, darüber in Überlegungen einzutreten.
Es ist klar, in dem sogenannten Retail Banking, also in dem Privatkundengeschäft, würde ich damit überhaupt als erstes Mal im Privatbankenbereich jemanden haben, der eine kritische Größe hat.
Sagt Ex-Investmentbanker Martin Korbmacher.
Wenn wir uns das im Vergleich in Frankreich, anderen Ländern angucken, haben wir einige der Teilnehmer an dem Markt, die diese Größe haben, die das kombinierte Unternehmen hätte. Das heißt, so etwas könnte dann funktionieren. Am Ende des Tages wird das Wohl und Wehe einer solcher Transaktion daran entschieden, wie ich den Prozess in der Integration danach vorantreibe. Die Integration und Zusammenführen von IT sind für meine Begriffe da die größten Risiken.
Bei der Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank entstünde ein Konglomerat mit einer Bilanzsumme von etwa 2 Billionen Euro. 2000 Milliarden, etwa zwei Drittel der deutschen Jahreswirtschaftsleistung. Hunderttausende Einzelaktionäre, Dutzende Millionen von Kunden. Wie kompliziert würde der Vertrag für eine Fusion dieser Größenordnung?
Der Vertrag selbst wird keine tausende Seiten, der wird allenfalls ein paar hundert Seiten. Der enthält allerdings dann zahlreiche Anhänge, die das in Summe natürlich zum Dokument machen, mit dem man dann eine Bürowand wahrscheinlich füllen könnte bei einem Projekt dieser Größenordnung.
Weiß Lars Friske von der Kanzlei Metis. Der Frankfurter Rechtsanwalt war früher bei der international führenden Kanzlei Freshfields. Die berät regelmäßig Großkonzerne bei milliardenschweren Übernahmegeschäften.
Entsprechend sind aber auch die Zahlen der handelnden Personen sowohl im Unternehmen selber als auch auf der Beraterseite, die das rechtlich, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmensberater. Also da ist der Stab der handelnden Personen für die Dauer dieses Projekts, der geht leicht in die Hunderte.
Einer von denen, der da fusioniert werden könnte, ist Jürgen. Er wirkt gelassen. Das Gespräch mit ihm fand kurz vor der offiziellen Bekanntgabe der Sondierungsgespräche von Deutscher Bank und Commerzbank statt.
Momentan beschäftigt mich das weniger, weil ich das Gefühl habe, dass es so viel zu tun gibt für alle Mitarbeiter, dass man da nicht ohne weiteres auf Leute verzichten kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dann möglicherweise auf die Personen verzichte, die in den Vorruhestand gehen, auf die Personen, die schnell woanders eine Anstellung finden, dann gruselt es mich vor dem Ergebnis, was dann nachher noch übrig bleibt.
Zwischen 50 und 60% aller Firmenübernahmen scheitern. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Unternehmensberatungen weisen immer wieder darauf hin.
Allerdings leben diese auch von der Behauptung, dafür zu sorgen, dass Firmen zu den erfolgreichen 40-50% gehören. Aber
das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, dass der Großteil der Fusionen 50-60% scheitern.
Sagt Wirtschaftswissenschaftler Lars Schweitzer.
Eine Beobachtung, die man macht, je nach Studie, die man sich anschaut, je größer die Fusion ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Umso komplexer wird die Transaktion. Wenn Sie Unternehmenslenker fragen, wird da niemand zugeben, naja, wir könnten damit Probleme haben. Die sind alle der Überzeugung, das passt schon, wir kriegen das hin. Und das ist dann, was man in der Forschung als Managerial Hybris bezeichnet. Das heißt, das übernehmende Unternehmen bzw. dessen Management ist einfach der Meinung, dass es die Übernahme schon hinbekommt und besser ist als die Vergleichsunternehmen.
Hinzu kommen Widrigkeiten im Vorfeld der Fusion, wie sie Rechtsanwalt Lars Friske mitunter beobachtet, wenn es für die beteiligten Anwälte und Wirtschaftsprüfer darum geht, dem Übernahmeziel in die Bücher zu schauen.
Für die Komplexität des Projektes steht ein eigentlich erschreckend geringer Zeitraum für die Prüfung zur Verfügung. Das ist letztlich auch dadurch bedingt, dass ein solches Projekt, wenn es vor Einigung über das Projekt an die Öffentlichkeit gerät, oft schon tot ist, ja, weil es dann zu viele Menschen gibt, die noch versuchen, darauf Einfluss zu nehmen und es zu verhindern.
Es muss nicht gleich eine Pleite sein, damit eine Fusion als gescheitert gilt. Es reicht schon, wenn zum Beispiel die Kosteneinsparungen des zusammengeschlossenen Unternehmens nicht ganz so hoch ausfallen wie erhofft. Schon solche Fälle zählen Unternehmensberater zu den 50% Misserfolgen.
Die Zahl kennen wir auch. Und natürlich haben wir schon sehr frühzeitig uns überlegt, was müssen wir denn tun, damit wir unsere Ziele erreichen.
Markus Haas, Vorstandsvorsitzender von Telefonica Deutschland, besser bekannt durch die Mobilfunkmarke O2. 2014 hat Telefonica den Konkurrenten E-Plus übernommen für 8,5 Milliarden Euro.
Wichtig war für uns, dass wir das größte und modernste Mobilfunknetz Deutschlands bauen wollten und dass die beiden Unternehmen nie genug Skalen hatten, um genauso viel investieren zu können wie unsere beiden großen Wettbewerber Deutsche Telekom und Vodafone. Das heißt, die Industrielogik, dass ich letztendlich die Kundenstämme zusammenführe, um genauso viel Auslastung auf dem Netz zu haben, gab es schon sehr, sehr lange. 2013 hat es dann geklappt. Da sind wir zusammengekommen und haben einen Deal gefunden, der für alle Eigentümer auch funktioniert hat.
Für uns war erstmal die Frage, wie geht's weiter?
Martin, der in Wahrheit anders heißt und auch seine echte Stimme nicht im Radio hören will, arbeitet in einem Callcenter, das damals noch ein Schwesterunternehmen von E-Plus war. Die E-Plus-Eigentümer verkauften die Callcenter-Firma aber nicht an Telefonica, sondern an einen Finanzinvestor.
Mit Verbesserung hat von den Kollegen mit Sicherheit niemand gerechnet. Das liegt einfach daran, dass diese Goldgräberstimmung in der Telekommunikationsbranche vorbei ist. Früher haben sie noch 2 Mark für eine Minute bezahlt. Heute hat jeder eine Flatrate und niemand will mehr was bezahlen. Das lässt den Markt natürlich ausbluten. Man verdient nicht mehr so viel Geld, kann es nicht in den Netzausbau stecken und schon gar nicht in die Mitarbeiter.
Und die Kunden? 2016 waren viele von ihnen schwer empört, als Telefonica die Netze zusammenlegte und E-Plus-Kunden merkten, dass sie jetzt eine Rechnung zu O2-Konditionen bekommen. Ein Blick in die Social-Media-Profile von O2 im Herbst 2016.
Seit Wochen kann man den Kundendienst nicht erreichen. Was ist denn das für eine Servicequalität? Hab circa 50 Mal angerufen und immer wieder heißt es, dass es zu viele Anrufe gibt. Ab Wochentag oder Wochenende, morgens oder abends, ändert alles nichts.
Ich versuche seit 7 Tagen bei euch jemanden zu erreichen. Keine Chance. Nach 11 Minuten wird man aus der Leitung geworfen. Und das als Businesskunde. So etwas habe ich noch nirgends erlebt. In Sachen Service seid ihr das Letzte.
Ich werde nach 30 Minuten aus der Leitung gekickt. Was ist da los? Ich will Base zurück, sofort.
Solche Beschwerden sind in den Social-Media-Profilen von Telefonanbietern an sich üblich. Doch etwas war im Herbst 2016 anders. Sogar die Bundesnetzagentur kritisierte O2 öffentlich wegen der vielen Beschwerden, die auch bei ihr wegen der nicht erreichbaren Hotline eingingen. Auch Callcenter-Agent Martin hat diese Phase des Zusammenschlusses noch in unschöner Erinnerung.
Stellen Sie sich vor, Sie können 2 Tage nicht telefonieren, wohnen in der Pampa, sind nicht erreichbar und brauchen vielleicht das Telefon geschäftlich oder weil Ihre Mutter, Familie, wer auch immer krank ist. Na klar sind die Menschen ungehalten. Und diese Form von Ungehaltenheit haben die Callcenter-Mitarbeiter abgekriegt. Teilweise kamen die Kunden ja auch schon brüllend durchs Telefon.
Was wir unterschätzt haben, ist der Informationsbedarf unserer Kunden in dieser Zeit. Die Rechnung sieht anders aus. Und wenn Sie 25 Millionen Kunden in einem Jahr migrieren, können Sie sich vorstellen, bei rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir im Callcenter haben, dass wenn nur 10 oder 20% Kunden mehr anrufen, dass die Hotlines dann erstmal lahmgelegt sind, weil wir einfach zu viele Anrufe haben und die Erreichbarkeit schlecht war. Das haben wir in 2016 unterschätzt.
Und es war auch keiner gewillt, so viel Personal zusätzlich anzuschaffen.
Vorübergehend hätte O2 doppelt so viel Callcenter-Personal gebraucht wie üblich, schätzt Vorstandschef Markus Haas. Das hätte etwa 25 Millionen Euro gekostet, gerade mal 3% der Summe, die Telefonica für E-Plus bezahlt hat. Doch am Geld soll es nicht gelegen haben.
Diese Kapazitäten finden Sie kurzfristig kaum im Markt, weil Sie müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch schulen. Gut geschulte Kolleginnen und Kollegen, die genau dann punktgenau den Kunden beraten können, das wäre für uns nicht möglich gewesen, für eine sehr kurze Spitze, Nachfragespitze, die wir hätten abdecken müssen, zu heuern oder anzustellen.
Etwa 1600 Stellen hat Telefonica im Zuge der Fusion abgebaut. Dabei hat das Unternehmen aktuell über 3 Millionen Kunden mehr als noch zum Zeitpunkt der Fusion.
Durch den enormen Arbeitsplatzabbau hat es auch eine große Arbeitsverdichtung gegeben. Der Stress für die Beschäftigten wächst, dadurch, dass sie sozusagen die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen mitleisten müssen.
Christoph Heil von der Gewerkschaft Verdi, bis 2018 Aufsichtsrat bei Telefonica. Diese Arbeitsverdichtung bemerkt auch Callcenter-Agent Martin, wenngleich er gar nicht direkt bei Telefonica angestellt ist, sondern bei einem ausgelagerten Dienstleister.
Das nennt sich Sales and Service. Leute rufen an, dann machst du deinen Service und versuchst ihnen gleich noch was aufzuquatschen. Sie haben einen DSL-Anschluss, sie haben einen Datentarif mit 2 GB, brauchen sie vielleicht 5. Ist aber nicht jedermanns Sache, den Leuten was aufzuquatschen. Wird aber gefordert. Und das ist jetzt das neue Modell. Unter E-Plus war das noch nicht so. Es war bei Weitem nicht so mit einem Muss versehen. Heute, um eine leistungsorientierte Vergütung zu bekommen, müssen sie eine Ansprachquote erfüllen.
Die Kehrseite stetig sinkender Endverbraucherpreise.
Bei allen Mobilfunkanbietern ist der durchschnittliche Umsatz pro Kunde rückläufig. Laut einer Recherche des Manager-Magazins von 2017 am stärksten bei O2.
Dafür geht schon lange der Trend zum Zweithandy und zu vielerlei Geräten, die über das Mobilnetz Daten senden.
137 Millionen Mobilfunkanschlüsse zählte die Bundesnetzagentur am Jahresende 2018. Doch obwohl O2 kurz nach der Fusion der größte Anbieter war, liegt mittlerweile Vodafone wieder vorn und hat knapp 2 Millionen Anschlüsse mehr als O2.
Das selbstgesetzte Ziel, Deutschlands größtes Mobilfunknetz zu betreiben, sieht Telefonica-Vorstandschef Markus Haas trotzdem nicht verfehlt.
Wenn Sie die reine Kunden zählen, also ohne Maschinen, weisen die Wettbewerber deutlich niedrigere Zahlen aus. Also Menschen, Telefonica verbindet am meisten Menschen im Mobilfunk in Deutschland. Wenn Sie die Maschinen, also jetzt Logistikgeräte, Kreditkartengeräte rausrechnen, ist Telefonica mit Abstand Kundenmarktführer in Deutschland.
Auch wenn die Fusion formal vollzogen ist, es dauert, bis auch alle Mitarbeiter sie verinnerlicht haben, wie Ex-Aufsichtsrat Christoph Heil beobachtet hat.
Die Probleme sind, dass es tatsächlich noch einen Graben zwischen Grün und Blau gibt in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen der Beschäftigten. Also die haben wirklich noch in ihren Köpfen die grüne und blaue Welt, vergleichen sich immer mit dem Zustand von vor 5 Jahren, wo das eine besser und das andere schlechter war. Also die grüne Welt war die E-Plus-Welt, die blaue Welt ist die Telefonica-Welt. Und das ist, glaube ich, ein Zustand, der muss wirklich schnell beseitigt werden.
Glaubt man dagegen Vorstandschef Markus Haas, hat das fusionierte Unternehmen in der Hinsicht schon beträchtliche Fortschritte gemacht.
Natürlich haben wir da noch Herausforderungen gehabt, weil wir natürlich doppelte Funktionen hatten. Wir haben dann sehr, sehr schnell ein Personalabbauprogramm mit dem Betriebsrat vereinbart und haben dann doppelte Stellen rausgenommen.
Aus seiner Sicht ist nach bald 5 Jahren der Fusionsprozess erfolgreich abgeschlossen. Für Gewerkschafter und Ex-Aufsichtsrat Christoph Heil noch nicht.
Ich glaube, es war richtig und wichtig, dass die Fusion stattgefunden hat für den Mobilfunkmarkt, für den TK-Markt oder für die Branche in Deutschland. Und ich bin auch sicher, dass die Fusion zu einem Erfolg führen kann. Aber es bedarf großer Anstrengungen.
Milliardenschwere Fusionen wie die von O2 und E-Plus oder Bayer und Monsanto sind Ausnahmefälle. Weltrekordhalter mit einem Transaktionswert von 184 Milliarden Dollar ist noch immer die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone im Jahr 2000. Nach Dotcom-Crash und Finanzkrise fielen die Fusionsvolumina von Großkonzernen deutlich geringer aus. 75 Milliarden Dollar schwer war etwa der Zusammenschluss von Royal Dutch Petroleum und Shell im Jahr 2005. Doch in den letzten Jahren kommen Fusionen oberhalb von 100 Milliarden wieder häufiger vor. Verizon kauft 2013 das US-Mobilfunkgeschäft von Vodafone für 130 Milliarden Dollar. Die Fusion der Brauerei- und Getränkegiganten Anheuser-Busch InBev und SAB Miller 2015 hat ein Volumen von 101 Milliarden Dollar.
Für Wirtschaftswissenschaftler Lars Schweitzer sind diese Geschäfte ein Ausdruck des Konjunkturzyklus.
Was man häufig dann auch sehen kann, in Zeiten, in denen die Aktienkurse tief sind, sind wir sehr häufig in der Rezession. Das heißt, die Unternehmen tun sich ohnehin schwer, Cash zu generieren, Geld auszugeben, sind eher auf Sparmaßnahmen und Restrukturierung getrimmt. Und wenn die Aktienkurse hoch sind, sind wir auch häufig auch in Boomzeiten. In Anführungszeichen, da sitzt das Geld dann auch ein bisschen lockerer.
Der frühere Investmentbanker Martin Korbmacher, heute Aufsichtsratschef bei einem Unternehmen für digitale Finanzdienstleistungen, hat noch eine Erklärung für die neuerliche Zunahme von Großfusionen. privates Beteiligungskapital außerhalb der Börsen, sogenanntes Private Equity.
Es gab ja schon Transaktionen, die von 2, 3 Private Equity Fonds im deutlich zweistelligen Milliardenbereich durchgeführt worden sind. Das heißt, sie haben Fonds, die mittlerweile auch in dem Bereich eine sehr ordentliche Größenordnung haben und sehr große Transaktionen durchführen können, die haben sie damals in der Größenordnung noch gar nicht gehabt.
Trotzdem bleiben Firmenverkäufe im Milliardenbereich immer noch die Ausnahme.
Firmenverkäufe in Deutschland haben typischerweise ein Volumen von 55 Millionen Euro, wie Daten des Finanznachrichtendienstes Bloomberg zeigen.
Eine Größenordnung, in der zum Beispiel Bürogebäude gehandelt werden. Oder die Backwarenkette Le Crobac, die 2017 für 65 Millionen Euro den Besitzer wechselte. Weit unterhalb dieser Größenordnung, finden manche, gibt es sogar zu wenig Fusionen. Zum Beispiel Christian Kirpal, Präsident der Leipziger Industrie- und Handelskammer. Er ruft die Mitgliedsfirmen ausdrücklich zu Zusammenschlüssen auf, denn die Unternehmen in seinem Kammerbezirk sind mit durchschnittlich 10 Mitarbeitern in vielerlei Hinsicht zu klein.
Man muss sich schon dazu animieren. Also eine Fusion hat ja erstmal, wenn man das gegenüber kleineren Unternehmen kommuniziert, erstmal ein Stück weit eine erschreckende Wirkung, weil man das ja bloß von Großunternehmen oder Konzernen kennt. Aber für die kleineren Unternehmen ist das dahingehend wichtig, dass es Möglichkeiten bietet der Fachkräftegewinnung, Investition, Innovation, Forschung und Entwicklung. Also dass hier mögliches Entwicklungspotenzial gibt, das man dann in größeren Einheiten wesentlich besser und effektiver umsetzen kann.
Anstelle von Investmentbanken und Unternehmensberatungen begleiten die Handelshochschule Leipzig mit Expertise und das Land Sachsen mit Fördergeldern die Zusammenschlüsse kleinerer Unternehmen. Die Firma Rebo kommt ohne solche Wachstumshilfen aus. Welche sie stattdessen nutzt, dazu gleich mehr. Was hier im Hintergrund lärmt, ist ein Gebläse, das einen Rechnerschrank kühlt. Geschäftsführerin Christine Pressler erläutert die Technik.
Das wird sozusagen verbunden über Spiegelports.
Rebo hat eine Lösung für IT-Sicherheit entwickelt, zum Schutz von Industriecomputern, die Pumpspeicherwerke, Fertigungsstraßen oder Windparks steuern. Denn heutzutage sind solche Systeme oft vernetzt, etwa damit der Hersteller sie aus der Ferne warten kann. Das Produkt von Rebo überwacht den Netzwerkverkehr und schlägt Alarm, wenn es dabei etwas Ungewöhnliches feststellt. Ein mögliches Indiz für einen Hackerangriff. Seinen Sitz hat Rebo in einer ehemaligen Spinnerei. Die beherbergt heute das Spinlab der Handelshochschule Leipzig, die hier mehrere Start-ups unterstützt und Rebo ist eines davon. 19 Leute beschäftigt die Firma und auf den Tischen sieht es so aus, als hätte jeder seinen eigenen Computer mitgebracht, viele unterschiedliche Fabrikate. Kein zentraler IT-Einkauf wie in klassischen Firmen. Investoren haben Firmengründer und Geschäftsführer Klaus Muchalski bereits Firmenanteile im Wert von 5 Millionen Euro abgekauft. Geld, mit dem die Firma schneller wachsen kann als aus eigener Kraft.
Wir können dann einfach stärker ins Team investieren, können schneller ein größeres Vertriebsteam aufbauen, wo auch die Personalkosten im Vertrieb erstmal höher sind als die Einnahmen im Vertrieb, was ja eigentlich in einer etablierten Firma nicht funktioniert. Und das ist genau das, wo wir dann sozusagen in die Investitionen, in die Vorleistung gehen. Und gleichzeitig können wir aber auch in den technischen Bereich stärker investieren, um Kundenanforderungen, die sich aus Pilotprojekten ergeben, schneller umzusetzen, um dann eben schneller aus einem Pilotprojekt ein erfolgreiches kommerzielles Projekt zu machen.
Zu Rebos Kundenkreis gehören Betreiber von Pipelines, Energieversorger und Windparkbetreiber. Deswegen wollte die Firma bei der letzten Finanzierungsrunde Investoren, die selbst in diesem Bereich tätig sind.
Da haben wir über das finanzielle Commitment hinaus auch eine Vertriebspartnerschaft vereinbart, die bei uns auch tagtäglich gelebt wird, wo wir also regelmäßig uns mit einem Teil des Vertriebs, der VNG, abstimmen, um dort gemeinsam Kunden anzusprechen.
Einige Kilometer östlich von Rebos Fabriketage. Ein riesiger gläserner Bürokomplex in einem Industriegebiet im Osten Leipzigs. Die Konzernzentrale der besagten VNG AG. Jahresumsatz 10 Milliarden Euro. Ihr Kerngeschäft ist zwar der Import von Gas und der Betrieb von Gaspipelines, trotzdem ergibt die Beteiligung an einem Start-up für IT-Sicherheit Sinn, erklärt der zuständige Manager Thorsten Kasten.
Wir gucken uns in dem Digitalisierungs-, Dekarbonisierungs- und Dezentralisierungsumfeld jetzt mehr und mehr um. Und vor dem Hintergrund der Digitalisierung haben wir auch geguckt, vor den verschiedensten Aspekten wie digitaler Infrastruktur etc., welche Unternehmen können uns auf dem Weg dahin begleiten.
VNG betreibt auch Schaltzentralen für Gaspipelines und auch die sind heutzutage vernetzt und ein potenzielles Ziel für Cyberattacken. Daher passte das kleine Start-up Rebo zum großen Konzern.
Wir wollen das Unternehmen mit weiterentwickeln und wir wollen dem Unternehmen im besten Fall auch Möglichkeiten geben, über unseren Vertrieb gegebenenfalls deren Produkte weiter in den Markt zu treiben.
Und der Großkonzern will sich strategisch durch solche Beteiligungen breiter aufstellen. Seit einigen Jahren schaut sich Thorsten Kasten darum Start-ups an, die zu VNG passen könnten. An 7 Firmen hat sich das Unternehmen auf diese Weise bisher als sogenannter Wagnisfinanzierer beteiligt. Ortswechsel. Das Foyer des Technologiekonzerns Jenoptik in Jena. Besucher erfahren hier, was das Unternehmen alles herstellt. Sensoren für Passagierflugzeuge, interaktive Verkehrszeichen, die Autofahrern signalisieren, wenn sie schneller fahren als erlaubt, Sensoren für die Qualitätskontrolle im Maschinenbau.
Die Messmaschine aus dem Hause Hommel Ethermic misst und signiert vollautomatisch Kurbelwellen.
Mitentscheidend für den Erfolg oder Misserfolg einer Firmenübernahme ist die sogenannte Post-Merger-Integration. Dabei geht es darum, wie ein gekauftes Unternehmen weitergeführt wird, als weitgehend selbstständige Tochter, für die die neue Konzernmutter bloß Verwaltungsfunktionen wie Buchhaltung oder Personalmanagement übernimmt? Oder wird aus der Tochterfirma eine unselbstständige Unterabteilung des Großkonzerns?
Da kann es zum Beispiel sinnvoll sein, so ein kleines Unternehmen erstmal nicht zu integrieren und erstmal noch zumindest eine gewisse Zeit separat laufen zu lassen.
Steffen Müller, Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung bei Jenoptik. Den Plan für die einzelnen Übernahmeschritte entwickelt er schon, während noch über den Kauf nachgedacht wird.
Man muss gucken, dass man die organisatorische Eingliederung hinbekommt, so wie sie gedacht ist, dass man die Berichtsstrukturen etabliert. Und man muss sich mit solchen ganz normalen Themen beschäftigen. Wie vermarktet man denn die neuen Produkte? Wie vermarktet man das neue Unternehmen? Bleibt es namentlich bestehen oder wird die Marke nicht mehr fortgeführt?
Das klingt alles sehr technisch, doch gerade dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt. Schon vermeintlich banale Entscheidungen können zumindest für schlechte Stimmung beim gekauften Unternehmen sorgen. Etwa, wenn der IT-Chef des Mutterkonzerns den Kollegen der neuen Tochterfirma andere Software verordnet. So etwas kennt auch Rebo-Gründer Klaus Mochalski.
Das macht die gemeinsame Unternehmung kein bisschen erfolgreicher. Das führt vielleicht am Ende zu geringfügigen Effizienzgewinnen, aber eher langfristig. Und das habe ich tatsächlich bei unserem ersten Unternehmensverkauf auch beobachtet. Da kam als erstes die zentrale IT und hat gesagt, wir führen jetzt überall Lotus Notes ein. Und es hat relativ schnell zu einem Aufschrei geführt und dann hat man auch sehr schnell diese Entscheidung zurückgenommen und hat gesagt, wir lassen hier alles so, wie es ist. Das ist überhaupt nicht zielführend. Nach 3, 4, 5 Jahren kann das durchaus sinnvoll sein.
Manchmal ist der Teufel eben ein Eichhörnchen, das an den kühnen Visionen der Unternehmensführer nagt.
Kaufen oder gekauft werden, was Unternehmen zu immer mehr Größe treibt. Ein Zeitfragen-Feature von Frank Drescher. Redaktion hatte Carsten Burtke, Regie Clarisse Corset, Ton Hermann Leppich und gesprochen haben Cornelia Schönwald, Martin Engler, Tilma Kuhn und der Autor.